Dank dafür, dass Sie so schön in der Zeit geblieben sind. Wir haben jetzt 17 Minuten zur Diskussion. Da gibt es Fragen an die Referentin.
Ja, vielen Dank. Ich finde es toll, wenn wir Physik in philosophischen Vorträgen haben. Ich würde ein bisschen mehr tun. Und ich habe auch eine Frage, die sich auf Musik bezieht. Und zwar gibt es den Engländer Anthony Johnson. Also Anthony Johnson. Ja. Und das ist jemand, der einfach extrem weiblich rüberkommt und der aber ein Geschlechtsumwandlung, soweit ich weiß, nicht in Betracht zieht. Und trotzdem ist er als Musiker extrem einflussreich, weil er etwas anderes, was wir typischerweise als weiblich empfinden, nämlich eine hohe Stimme, eine extrem, ja, eine Art von Fürsorge, Zärtlichkeit in seinen Liedern hat, die er auch ganz offensiv herüberbringt. Und das führt mich zu, und er hat sich ja ganz lange mit der Kabuko-Tradition in Japan beschäftigt, wo Männer als Frauen auftreten, ohne tatsächlich diese fleischlich Geschlechtsumwandlung zu machen, die materielle. Und das führt mich zu der Frage, ob es nicht auch ohne die Umwandlung geht. Ich meine, die Subversivität, die Sie jetzt an der Transsexualität, also an der tatsächlichen Geschlechtsumwandlung festmachen, ob es die nicht auch gibt. Ja, die Frauen einfach als Travestie, wie die Judith Butler, das am Anfang unbehagend entschlechter gesagt hat. Und ob das nicht für alle gilt und nicht nur für die, die sich in ihrem Körper umgucken.
Ja, also das ist durchaus, also bei Anthony, der hat ja auch so eine zerbrechliche, ganz feine Stimme irgendwie, also das geht auch durch andere Elemente oder andere Strategien natürlich, also das muss man jetzt nicht so selbst am Körper oder ja irgendwie so festmachen, obwohl Stimme hat ja immer auch mit Körper zu tun oder eben auch durch ja, Auswahl der Kleidung oder so, also in Form von Travestie. Also, ja.
Aber dann frage ich mich weiter, was ist der Stachel dann in der Argumentation, die Sie aufgebaut haben?
Also ich habe das eigentlich abgeleitet von einem, also von meinem Dissertationsprojekt, wo es mir eigentlich ging um subversive Strategien in der Rock- und Popmusik, also wo ich eben Strategien aufzeige, die eben diese Zweigeschlechter-Präsentation oder Darstellung eben durchbrechen. Und also mir ging es darum, immer um das politische Element in dieser Subversion, ob die wirklich vorhanden ist und ob das nicht nur irgendwie so an der Oberfläche bleibt und vielleicht für manche Menschen oder Zuschauer eben nicht so interpretierbar ist und die das einfach irgendwie dann vielleicht als lustig empfinden, aber was jetzt nicht unbedingt so einen subversiven Effekt hat, weil also Judy Butler hatte auch in dem Buch dann Bodies That Matter noch einmal irgendwie erläutert, was jetzt wirklich subversiv an einer Travestie oder an Drag sein kann. Und da ist eben auch glaube ich, auf das Beispiel eingegangen von diesem Film Some Like It Hot, dass sie eben als nicht subversiv anführt. Weil sie meint, das bleibt irgendwie nur an der Oberfläche und führt halt so zur lächerlichen Machung von Homosexualität. Und also für mich war es immer ganz wichtig, so eine politische Schärfe dann in diesen Beispielen zu finden, also wo diese politische Nachricht oder Message eben dann wirklich rüberkommt und vielleicht dann auch für die Zuschauer dann irgendwie polarisiert und eben viele vielleicht eben dann sich irgendwie abwenden von dem Künstler und sich denken, nein, das ist irgendwie zu radikal vielleicht für die, aber ja, also so zum Beispiel bei Catastrophe, also ich glaube, der ist nicht so ein Mainstream-Künstler auch, bei dem das so nur an der Oberfläche bleibt, sondern also mir ist immer diese Subversion einfach ganz wichtig von diesen Beispielen auch, dass das auch wirklich eben dazu beiträgt, diese Geschlechterbinarität aufzulösen und eben die heterosexuelle Matrix auch angreift.
Okay. Gut, bitte. Die subversiven Momente, die Sie ansprechen, das gefällt mir, leuchtet mir ein, auch der demokratische Zugang, den Sie aufrufen für die Reproduktionstechnologien. Aber die Reproduktionstechnologien selber, halten Sie die für so, wie soll ich sagen, ausgereift oder sicher, dass man das als Modell so damit in gewisser Weise passiert, gibt es damit noch sehr viele Unwägbarkeiten.
Ja, es gibt, also ich habe das eher so als utopische Welt.
Anführungsstrichen, ja.
genau auch dargestellt. Also wenn so quasi diese neuen Technologien schon gut funktionieren würden, aber was ja eigentlich noch immer problematisch ist und auch für viele Frauen einfach Leiden hervorruft, also vielleicht durch diese Hormontherapien auch, die sie durchmachen müssen und so.
Haben Sie sich damit beschäftigt, wie viel Probleme da auftauchen? Oder ist das
noch nicht, also ich möchte das jetzt in Zukunft mir mehr anschauen, was da jetzt wirklich aktuell schon vorhanden ist bei diesen neuen Reproduktionstechnologien, wo es noch Probleme gibt und so. Aber ich habe mich jetzt noch nicht so genau damit auseinandergesetzt. Ja, mir ist schon klar, dass es noch viele Probleme auch damit gibt und das nicht ganz so einfach jetzt anwendbar ist.
Ja. Kleine Anmerkung, so problematisch ist das nicht.
So.
Da habe ich mich damit beschäftigt. Nein, da wird die Unsinn einfach erzählen, ja, was man da sagt. Das funktioniert oder funktioniert nicht, aber ist jetzt nicht so großartig oder auch die Hormontherapie. Es kann Probleme geben, aber es sind in den wenigsten Fällen.
Woher wissen Sie?
In der Medien und das zeigen Untersuchungen einfach nicht. Ja.
Und darf ich fragen, woher Sie das wissen? Oder was,
weil ich mich eigentlich nicht beschäftigt
habe. Aha, Sie erforschen das.
Ja.
Okay. Aber Sie kommen auch aus der Philosophie und
machen. Ja.
Okay. Gut. Okay. Ja.
Es gibt eine Entscheidung eine Leitentscheidung des Obersten Gerichtshofs, wonach die Operation von Menschen nicht notwendig ist, deren Personenstand in andere Geschlecht ändern wollen. Mhm. Und dass ihnen nicht eine gesetzliche Anerkennung der neuen Namensgebung vereitelt werden dürfte. Allerdings glaube ich, dass die Gesetze in Österreich da nicht am selben Level wie eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs ist. Und in diesem Frage ist, in diesem Sinne ist also die Frage, inwieweit kann man sich auf solche Garantien des Obersten Gerichtshofs verlassen, inwieweit hat man eine Möglichkeit, mit dieser Leitentscheidung sein Recht vor dem Personenstand zu hören und vor dem Standesamt durchzusetzen.
Also ich kenne mich jetzt nicht, rechtlich nicht so aus, ich habe das auch nur mitbekommen, dass es eigentlich in Österreich eben quasi verboten war, den Namen zu ändern, bevor man diese Operation macht und dass das eben jetzt aufgehoben wurde. Was halt für mich, also Österreich ist halt irgendwie extrem konservativ in diesem Sinne, also zum Beispiel im Vergleich zu Spanien auch, wo das schon viel früher erlaubt wurde und eingeführt wurde. Also bei Transsexuellen gibt es dann auch immer wieder, also unter Transsexuellen die Diskussion, ob jetzt auch wirklich so die psychologische Betreuung oder psychotherapeutische Betreuung so wichtig sein soll. Also das muss eben auch gemacht werden, so also in diesen verschiedenen Stufen, um eben so eine Namensänderung durchführen zu können.
Das weiß ich nur. Vom Zufall abhängig, ob das in Österreich anerkannt wird oder nicht. Also die Standesämter vermutlich verschieden vorgehen können.
Ja, also ich kenne mich da leider zu wenig, also ich weiß eine Vereinigung, also Trans-Ex, die kennen sich da eigentlich besser aus in Wien auch mit diesen rechtlichen Dingen, wie das jetzt in Österreich wirklich abläuft, aber anscheinend, es dürfte jetzt eigentlich keine Probleme mehr geben, also ich glaube, man kann auf dieses Urteil verweisen, wenn das irgendwie verweigert wird.
Es scheint eine gewisse Sättigung zu sein. Es gibt uns also die Möglichkeit zu einer nochmal verlängerten Kaffeepause, die wir uns alle verdient haben. Keine weiteren Fragen. Danke unserer Vortragenden, vor allem Diskutantinnen, und es geht dann weiter um 11 Uhr Punkt.